Es freut mich, dass wir unser Studium in den Briefen des Apostel Petrus fortsetzen können. Wir haben heute die 6. Betrachtung und da steht ein Titel, der sagt, für Christus leiden. Der Titel ist, so wie er gestellt ist, etwas missverständlich. Es heißt, oder man könnte verstehen, wir müssen um Christi willen leiden. Und ich hoffe, wir können den Titel so verstehen, wie er wahrscheinlich gemeint ist, nämlich wir leiden, weil es notwendig ist, dass unsere sündige Natur nur durch Leid wegkommt aus unserem Leben. Wir haben in der letzten Stunde gesehen, dass für Gott leben man nicht genau weiß, aus welcher Motivation man es heraustut. Menschen können aus ihrer sündigen Natur, aus dem Fleisch, erfolgreich redegewandt die Bibel auslegen, Prophetien sprechen. Sie können sehr viel Kenntnisse haben. Sie können sogar einen Glauben haben, der Wunder vollbringt. Sie können aufopfernd, äußerlich gesetzestreu, zum Teil selbstbeherrscht und auch gesund sein. Und sie können gleichzeitig aus dem Fleisch völlig erfolglos sein, nicht redegewandt, null Kenntnis der Bibel, nichts von Prophetie wissen, sind eingeschränkt in ihrem Verständnis der Bibel. Sie haben keinen Glauben, nicht einmal, dass sie ein kleines Wunder vollbringen könnten. Sie sind hoch egoistisch, das ist offensichtlich. Sie brechen das Gesetz ganz offensichtlich, sind süchtig und sind krank. So, wir haben beide Ergebnisse als eine Folge des Lebens aus dem Fleisch. Das heißt, was ist das, was das Fleisch nicht vollbringen kann? Und ich habe es letztes Mal gezeigt, das, was das Fleisch nicht vollbringen kann im Leben eines Menschen, ist, ihn zu einem liebevollen Menschen zu machen. Dass er liebevoll ist, dass er fröhlich ist, in allen Umständen freundlich immer bleibt, friedvoll auch in Gefahr, geduldig, treu, wenn andere untreu sind, demütig, wenn er provoziert wird, gütig zu den Bösen, rein und selbstbeherrscht. Das kann er nur sein, wenn er durch den Geist Gottes geführt wird. So, das einzige Unterscheidungsmerkmal, das es gibt, um zu wissen, ob man aus dem Geist oder aus dem Fleisch lebt, ist die Fähigkeit der göttlichen Liebe. Weil das ist das Einzige, was Satan nicht nachmachen kann. Das ist das, was nur in Gott existiert. So, wir haben in uns eine sündige Natur. Wir kommen mit ihr auf die Welt. Und die Frage ist, warum geht sie nur durch Leiden aus unserem Leben heraus? Warum kann es nicht ohne Leiden gehen? Die Antwort ist, die sündige Natur ist unsichtbar in unserem Herzen versteckt. Es ist das böse Auge, wie es Jesus sagt, das uns betrügt. Aber es ist nicht offensichtlich. Es ist unsichtbar. Die Bibel sagt in Jeremia 17,9, das Herz ist ein außerordentlich betrügerisches und unheilbar krankes Ding. Wer kann es ergründen? Und die Antwort kommt, ich, Gott, kann es ergründen. So, es ist unsichtbar. Sie ist wie eine Brille vor unserem geistigen Auge, die alles verdreht. Die anstelle, dass wir die Dinge aufgestellt sehen, sehen wir sie auf dem Kopf. Wie sollen wir da richtige Entscheidungen treffen? Sie betrügt uns mit dem Guten. Sie benutzt die guten Bedürfnisse, die Gott in uns hineingelegt hat, dass wir das Böse tun. Sie hat gute Absichten. Sie ist überzeugt, dass sie weiß, wie es richtig ist. Der Mensch in seinem Egoismus, mit seinem Irrtum in seinem Herzen ist überzeugt, dass er ganz klare Linie geht. Und diese sündige Natur benutzt die Intelligenz des Menschen, um ihn selbst zu betrügen. Das ist eine furchtbare Sache, Die Bibel konnte es nicht besser ausdrücken, außer zu sagen, das Herz ist unaussprechlich betrügerisch. Und es kann nur durch Leiden getötet werden. Das Böse kann nur durch Leid wegkommen. Deshalb müssen wir leiden. Nicht um Christi willen, weil Gott Leiden erfordert, sondern weil Christus litt, um das Böse zu überwinden. So müssen wir auf seinem Weg folgen, wenn wir wollen, das Böse zu überwinden. Und leiden tun wir so oder so. Aber die einen nutzen das Leid, um das Übel zu töten, und die anderen nutzen das Leid, um zu rebellieren, um noch tiefer zu sinken in den Not und in den Irrtum. Jetzt schauen wir uns die 5 Textstellen an, die Petrus im 1. Brief über das Leiden spricht. Schon im 1. Kapitel, im 6. und 7. Vers, führt er uns ein und sagt so: Darüber freut ihr euch, die ihr jetzt für kurze Zeit, wenn es sein muss, in verschiedenen Anfechtungen traurig seid oder leidet, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer geachtet wird als das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob und Preis und Ehre, wenn Jesus Christus offenbar wird. Das heißt, das Gold muss geläutert werden von der Schlacke, das muss alles weg. Nur durch Leid kommt das Gold, der Glaube, der durch die Liebe tätig ist, zum Vorschein, dass es nicht aussieht, wie wenn es aus egoistischem Motiv geschieht. Wir müssten viel Zeit haben, auf diese Texte einzugehen. Leider haben wir sie nicht und müssen durch diesen Petrusbrief rennen, durch die Vorgaben, die wir im Heft haben. Der zweite Text ist im 2. Kapitel von Vers 19 bis 24. Denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott das Übel erträgt und das Unrecht erleidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr wegen böser Taten geschlagen werdet und erduldet, aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es erduldet, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil durch Christus für uns gelitten und sein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Er hat keine Sünde getan, ist auch kein Betrug in seinem Munde gefunden worden. Als er beschimpft wurde, schimpfte er nicht zurück. Als er litt, drohte er nicht, sondern er übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib auf das Holz hinaufgetragen, damit wir den Sünden abgestorben für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das ist ein Bild, da müsste man lange sprechen darüber, um es zu verstehen, dass wir durch die Wunden heil werden. Das heißt, das Leid ist, um heil zu werden, nicht um eines anderen Willens. Jesus hat uns ein Vorbild gegeben, um der sündigen Natur willen ist das Leid notwendig. Nie um Gottes Willen, nie um der Liebe willen muss man leiden. Nur um der sündigen Natur willen ist das Leid notwendig. Jesus kam auf diese Erde und der Hebräerbrief sagt, in dem, was er litt, hat er Gehorsam gelernt. Die Entfernung der sündigen Natur ist ein schlimmer, schmerzhafter Prozess, weil sie wird sonst nicht gesehen. Sie ist nicht erkennbar. Als Luzifer die Engel verführte, war es für die Engel nicht sichtbar, wie böse das ist, was er tut. Als Adam und Eva von der Frucht aßen, wussten sie nicht, welches Übel sie taten. Es sah doch nicht übel aus. Aber das Leid, das auf dieser Welt heute existiert und ist, ist da, weil das Böse böse ist, auch wenn es nach außen nicht böse aussieht. Der dritte Text im Petrusbrief ist Kapitel 3, Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet und wisset, dass ihr dazu berufen seid, damit ihr Segen ererbt. Und ab Vers 13: Und wer könnte euch schaden, wenn ihr dem Guten nachkommt? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, dann seid ihr glückselig, fürchtet euch aber reicht nicht von ihrem Drohen und erschrecket nicht. Heiligt aber Gott den Herrn in eurem Herzen, seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der von euch Rechenschaft über die Hoffnung fordert, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Achtung und Respekt und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch als Übeltäter bezeichnen, beschämt werden, weil sie euren guten Lebenswandel in Christus verleumdet haben. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr wegen guter Taten leidet, als wegen böser Taten. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, um uns zu Gott zu führen, indem er getötet wurde im Fleisch und lebendig gemacht wurde im Geist. So auch hier erneut dieselbe Wiederholung derselben Idee. Leid ist da, damit das Böse nicht mit Bösem vergelten wird. Das Gute muss hervorkommen, indem es sich dem Bösen nicht widersetzt. Wenn es sich dem Bösen widersetzt, ist es nicht mehr gut. 1. Petrus 4, 1 und 2. Weil nun Christus nicht körperlich, sondern im Fleisch für uns gelitten hat, so wappnet euch auch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Damit er die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den menschlichen Leidenschaften, sondern im Willen Gottes lebt. Ihr seht, wenn man die sündige Natur durch Leid entfernt hat, dann ist es klar, dann hört man auf zu sündigen, dann lebt man nicht mehr nach der Leidenschaft, man lebt nicht mehr nach dem menschlichen Betrug und nach dem menschlichen Irrtum. Und ab Vers 12 bis 19, Geliebte, lasst euch die Feuerglut, die euch als Prüfung begegnet, nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern insofern ihr der Leiden Christi teilhaftig seid, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne habt. Glückselig seid ihr, wenn ihr um des Namens Christi willen verleumdet werdet, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, aber bei euch ist er gepriesen. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder, Dieb oder Verbrecher oder weil er sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Leidet er als ein Christ, soll er sich nicht schämen, sondern Gott preisen in dieser Sache. Denn es ist Zeit, dass das Gericht am Haus Gottes anfängt. Wenn aber zuerst an uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Denn wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Darum sollen auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, ihm als dem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen und Gutes tun. Im Leid Gutes tun ist nicht etwas Menschliches, ist nicht etwas Fleischliches. In unserer sündigen Natur können wir im Leid nicht Gutes tun. Da haben wir Rachegedanken, da müssen wir uns widersetzen. Wir werden noch kommen und schauen, was ist es, was er hier meint mit dem Gericht. Denn es ist Zeit, dass das Gericht am Hause Gottes anfängt. Wir erinnern uns, dass Petrus schreibt für die letzte Zeit, für die letzte Generation. Es ist ein Zeitpunkt, über den wir am Ende sprechen wollen, der alles entscheidet und der beginnt am Volke Gottes. Und er beginnt oder er wird vollzogen durch Leiden. Und wer diesen Test besteht, aus dem ist das Böse entfernt. Deshalb sagt die Schrift, deshalb sagte Petrus so unmissverständlich, der das Böse erduldet, der die Ungerechtigkeit hinnimmt, der, das geht nicht um körperliche Leid, das sind geistige Leid, der ist frei von der sündigen Natur. Das ist der Beweis, dass er eine neue Kreatur ist. Der Geist, der auf euch ruht, der Geist der Herrlichkeit. Das ist der Geist dessen, der von den Toten auferstanden ist. Und jetzt haben wir noch einen Text im 1. Petrus 5, 7 bis 11. Eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wachet, denn eure Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben und wisset, dass dieselbe Leiden sich an euren Brüdern in der ganzen Welt vollziehen. Auch hier ist im Kontext deutlich zu sehen, dass die Leiden durch die sündige Natur erforderlich sind, nie um der Liebe willen. Aber weil die sündige Natur so aussieht wie Liebe, weil sie so versteckt, so nicht deutlich ist, wird sie erst durchs Leid entfernt. Sie fordert das Leid, nicht die Liebe. Ich hoffe, dass wir das verstanden haben. Christus kam und hat gelitten, um die sündige Natur zu entfernen aus dem Menschen. Das muss weg aus uns. Deshalb ist Leiden notwendig. So, ich möchte noch mal kurz durchgehen über den Menschen und seine Bedürfnisse, um den Prozess zu sehen, warum Leiden die einzige Lösung ist, uns aus der sündigen Natur zu befreien. Der Mensch ist gemacht aus Körper und Geist und er hat körperliche und geistige Bedürfnisse. Der Körper braucht elektrischen Strom, um zu funktionieren, und die Chemie oder den Rohstoff, die Sauerstoff, die Nahrung, das Wasser, um zu funktionieren. Der Geist braucht Liebe, Gerechtigkeit, Wahrheit, Freiheit, Sicherheit, Frieden, Wohlbefinden, Erkenntnis, Freude und vieles mehr. Alle diese Bedürfnisse sind nur durch den Geist befriedigbar. Der Geist muss dem Körper die Chemie geben, der Geist muss dem Körper den Strom geben durch seine Entscheidungen, die abhängig sind natürlich, ob seine Bedürfnisse befriedigt sind. Die geistigen Bedürfnisse sind absolut nur aus Gott befriedigbar. Die körperlichen sind aus und von der Erde befriedigbar, nämlich aus den Teilen. Das Wasser kommt aus der Erde und die Pflanzen kommen aus und wachsen auf der Erde. So, die Quellen für die Befriedigung unserer Bedürfnisse sind vorgegeben. Aber auch das Wie der Befriedigung ist vorgegeben durch das Gesetz des Lebens, das sagt, ich muss nehmen, um zu geben. Das ist eine kleine Zusammenfassung, die zeigt, dass der Mensch allein verantwortlich für die Zufuhr seiner Bedürfnisse ist. Alle Funktionen des Menschen sind abhängig, dass die Zufuhr befriedigt ist. Das heißt, alle Bedürfnisse müssen befriedigt werden. Und sind die zu 100% befriedigt, ist man im Körper immer gesund und im Geist immer zufrieden. Ein zufriedener Geist wird einen gesunden Körper haben. Ein zufriedener Geist gibt den richtigen Strom durch sein Denken. Und ein zufriedener Geist isst und tut das nur hinein, was dem Körper gut tut. Und jetzt müssen wir uns schauen, was ist im Menschen, was ihn dazu führt, dass er die Bedürfnisse nicht befriedigen kann. Wir schauen uns zuerst die Wahrheit an, wie Gott uns gemacht hat. Das gute Auge. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein Geschöpf Gottes. Kenne meine Verantwortung. Bin gemacht worden, um einen Zweck zu erfüllen. Die sündige Natur sagt, das blinde Auge sagt, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich denke, ich bin Gott. Und ich habe keine Idee meines Auftrags, meiner Verantwortung, die mir Gott gegeben hat. Das ist die Basis des Grundbetrugs. Das eine ist die Wahrheit und das andere ist die Lüge. Alle unsere Gedanken, alle Informationen, die auf uns zustößen, über unsere fünf Sinne oder Eingebungen Gottes oder des Bösen oder die aus unseren Memoiren, aus unserer Hirnrinde kommen. Alle müssen durch dieses Filter durch diesen Maßstab, wer bin ich, durch diese Selbsterkenntnis. Und ist die Selbsterkenntnis richtig, dann läuft es in einer Art ab. Und ist die Selbsterkenntnis falsch, dann läuft es in der anderen Art ab. So, die Quelle der Gedanken, der Bearbeitung dessen, was auf uns zukommt, liegt nur in dem einen oder in dem anderen Punkt. Wir schauen, wie sich das verhält. Das Erste, was der Mensch oder der Geist des Menschen tun muss, um sein Bedürfnis zu stillen, ist, er muss vertrauen. Wenn er von der Wahrheit geprägt ist, vertraut er Gott. Dann holt er alles von Gott. Ist er von der Lüge geprägt, dann verlässt er sich auf sich selbst. Das heißt letztendlich auf andere Menschen, weil niemand kann in sich selbst Vertrauen legen. Das geht nicht. Wie sieht die Motivation aus, die aus dem Vertrauen kommt und aus der Frage, wer ich bin? Wenn ich ein Geschöpf Gottes bin und mich auf Gott verlasse, dann tue ich alles im Auftrage Gottes. Bin ich betrogen, dann ist meine Motivation selbstsüchtig. Ich denke, ich tue alles in meinem Auftrag, aber letztendlich sehe ich nicht, dass ich im Auftrag des Teufels handle. Meine Tätigkeit oder mein Handeln, das aus der Motivation kommt, ist nehmen, um zu geben, wenn es aus Gott kommt, das entspricht dem Gesetz des Lebens. Wenn es aus der Lüge kommt, denke ich, ich gebe zuerst, um dann zu bekommen. Ich sehe den Gewinn im Geben oder im Bekommen auf der anderen Seite. Ich sehe den Verlust im Nichtgeben oder Behalten, wenn ich in der Wahrheit bin. Und ich sehe den Verlust im Nichtbekommen. Alle Entscheidungen, die jetzt folgen, die ich ja nur Ja und Nein habe, nach Gewinn und nach Verlust, sind, wenn ich aus Gott handle, alle richtig. Und wenn ich aus der anderen, aus dem Betrug handle, sind sie alle falsch. So, es muss uns klar werden, die sündige Natur ist nicht reformierbar. Alles, was wir durch sie tun, ist verwerflich und falsch. Alles. Deshalb ist sie ja verglichen mit einem blinden Menschen, der sieht nichts. Also macht er es falsch. Es ist verbunden mit einem Gefangenen. Er sieht nicht. Er kann nicht handeln, er ist gefangen. So, Jesus Christus war der Mensch, der auf dieser Erde geboren ist. Und er hatte beide Augen gleichzeitig. Das heißt, er kam aus seinem Vater, wo er dieses Auge hatte, und er kam aus seiner Mutter, wo er das andere Auge hatte. Er konnte parallel sie sehen und er konnte sich immer entscheiden in seinem Geist, dass er der Wahrheit folgt, nämlich seinem Vater vertraut. Und darum hat er alles, was er getan hat, richtig getan. Und die Leiden haben noch so provoziert hier, er hat der sündigen Natur nie irgendeinen Raum eingewiesen. Er hat sie getötet und durch das Leiden kam hervor, dass sie tot ist. Das Leiden, letztendlich das Der Gipfel des Leidens am Kreuz, dort, wo die Dunkelheit den Sohn einigt, wo der Vater das Misstrauen auf Gott aus dem Menschen entfernt, aus seinem Sohn, ist das größte und schwierigste Leid, das ein Mensch erfahren kann, dass Gott sich dir als Feind zeigt. Meint du, du gehst in seinem Zorn unter. Und dennoch bleibst du treu. Jesus hat das Misstrauen auf Gott völlig entfernt durch das Leid, das er getragen hat und durch das Vertrauen, das er auf Gott immer hatte hier und hat sich nie auf sich selbst oder auf jemand anders verlassen. Er ist der Wahrheit immer gefolgt und damit hat er einen Sieg für uns alle erkoren. Wir nun, wie sieht es bei uns an? Wie sieht das Versorgungsmodell bei mir aus? Wir haben hier den Geist und die Hirnrinde. Und wir wissen, dass eins und das andere nicht funktionieren kann. Und wir wissen, dass der Geist Bedürfnisse hat. Und seine Bedürfnisse sind die Liebe zusammengefasst mit Gerechtigkeit, Freiheit, Wahrheit, Sicherheit und vieles mehr. Und der Geist muss diese Bedürfnisse befriedigen aus der Außenwelt. Aber nun hat er am Eingang dieses Selbstbewusstsein, diese innere Lüge, ich bin Gott. Und jetzt hat er in der Außenwelt eine Quelle. Und da er denkt, er ist Gott, da er sich selbst betrügt, ist seine Quelle der Orientierung die Menschen und die Tiere, die das Umfeld. Und dort gibt es natürlich beide Dinge. Es gibt die äußere Lüge sozusagen, die Ungerechtigkeit, Freiheitseinschränkung, die Unsicherheit, das Gegenteil des Bedürfnisses. Und es gibt die äußere, in der äußeren Welt die Wahrheit, die Gerechtigkeit, Freiheit und Sicherheit. Das Bedürfnis hier muss befriedigt werden. Und es kann nur von der Außenwelt, von einer Quelle befriedigt werden. Und so holt sich der Geist es von Menschen. Und solange Menschen wahrheits- und gerecht und frei handeln, und dieses Bedürfnis, was er hat, sozusagen getroffen wird, so gibt es in ihm keinen Widerstand. Er muss sich nicht wehren, weil er wird ja von außen geliebt, geachtet. Es wird ihm ja zugeführt, was er so denkt in seinem Gottsein, in seinem Irrtum. Es wird ja gut getan. Und dann hat er keinen Widerstand. Dadurch gibt er ohne Zwang, ohne Gewalt, er hat freie Gedanken. Er freut sich, dass er geliebt wird, dass ihm Gerechtigkeit getan wird. Er freut ihn, dass sich niemand ihn anlügt. Und wenn ihn auch niemand bedroht, sieht er sich in Sicherheit. Und dann hat er keinen Widerstand. Er denkt, sein Bedürfnis ist befriedigt. Dann gibt er das weiter, was er aufnimmt, und sicherlich bleibt sein Körper dadurch gesund. Aber er ist dennoch im Irrtum. So, hier kann man den Irrtum nicht erkennen, weil er reagiert ja schön, frei sozusagen auf das, was aus seiner Umwelt auf ihn zukommt. Wisst ihr, als Gott Adam und Eva in den aus dem Garten Eden wegtat, nicht nur um des Baums des Lebens willen, hätte er auch so umkreisen können, hätte gesagt, okay, ich schneide den Baum hier ein bisschen weg, die Engel werden ihn bewachen, aber ihr dürft den Rest eurer Heimat behalten. Nein, nein, Gott musste sie raustun, weil in einer super Umwelt kommt die sündige Natur nicht zum Tragen oder sehr spät zum Tragen. Deshalb musste er sie unter schwierige Umstände setzen, damit das bewusst wird, dass hier drin etwas falsch ist. Wenn ich jetzt konfrontiert werde mit der Lüge, mit der Ungerechtigkeit, das trifft nicht mein Bedürfnis, wenn Menschen mich schelten, wenn Menschen mir etwas stehlen, wenn Menschen nicht so sind, wie sollen, oder wegsterben, oder Tiere. Dann trifft das nicht mein Bedürfnis. Dann muss ich einen Widerstand dagegen haben, weil ich kann ja nicht ohne mein Bedürfnis. Dann muss ich mich diesen Menschen widersetzen, weil sie dürfen mich nicht anlügen, sie dürfen mich nicht achten, sie dürfen mir meine Freiheit nicht einschränken und sie dürfen mir nicht drohen oder mich in Unsicherheit bringen. Und durch diesen Widerstand treffe ich dann Entscheidungen und ich gebe das weiter in meinen Körper mit Zwang, mit Gewalt. Wenn ich könnte, würde ich alle Leute zur Wahrheit zwingen. Ich würde alle Leute zur Gerechtigkeit zwingen. Dadurch kommt ein Input in meinen Körper, ein Strom, der den Körper krank macht. Und dadurch zeigt die körperliche Krankheit und der geistige Widerstand, das heißt, die geistige Gewalttätigkeit, die muss sich körperlich nicht einmal so äußern. Menschen können das in sich tragen, ohne es auf den ersten Blick sichtbar zu machen. Sorge zum Beispiel ist ein Zwangsgedanke. Es sieht aber nicht so aus, oder? Aber er nimmt dennoch die Kraft weg und macht den Körper krank. Die Ekzeme und die Dinge, die wir sehr viel haben an unserem Körper, kommen von Sorgen. Weil wir wollen im Umstand etwas ändern, was nicht zu ändern geht. Wir widersetzen uns. Und dadurch kommt die sündige Natur hervor. Sie macht den Körper krank, indem sie sich widersetzt. Dem Bösen. Dem, was nicht entspricht der Art, des Bedürfnisses, das Gott, als er uns geschaffen hat, in uns hineingelegt hat. So nur durch das Negative sozusagen sieht man letztendlich den Betrug der sündigen Natur, die dann führt auch zur körperlichen Krankheit. Schauen wir uns das Versorgungsmodell an, wenn die Wahrheit uns prägen würde. Wenn wir in der Wahrheit wären, wenn wir wüssten, wer wir sind, dann würden wir Gott als Quelle haben. Für die äußere Wahrheit, für die äußeren Bedürfnisse wäre Gott die Quelle. Dann würden wir mit Gutem konfrontiert. Klar, da widersetzt sich nicht einmal der mit dem blinden Auge. Aber werden wir mit dem Bösen konfrontiert, widersetzen wir uns genauso wenig. Wir können Ungerechtigkeit geschehen lassen. Wir können die andere Backe auch hingeben, wenn wir auf die eine geschlagen worden sind. Wir können 2 Meilen gehen, wenn uns jemand zwingt, eine zu gehen. Wir können, wenn uns jemand etwas stiehlt, auch den Rock geben, weil wir leben aus Gott. Wir leben aus der Wahrheit. Wir wissen, all das, was man uns antut, tut man nicht uns an, denn wir sind Gottes Eigentum. Und als Gottes Eigentum spürst du zwar den Schmerz, du bist im Leid, aber es ist nicht dein Bedürfnis, was verloren geht. Das kann dir niemand nehmen. Deine Liebe, die du aus Gott nimmst, kann dich niemals wegtun. Die Gerechtigkeit Gottes wird immer bei dir sein. Die Freiheit hast du immer, auch wenn das offensichtlich aussieht, wie wenn du gezwungen wirst, die Wahrheit, wer du bist und was da draußen läuft, ist immer klar. Sicherheit hast du immer 100%, ganz egal, in welchen Umständen du dich befindest. Das ist die Wahrheit in uns. Dann können egal welche Umstände sein, es wird sich in uns kein Widerstand gegen die, die das Falsche tun, regen. Das war Jesu Haltung. Deshalb wurde er auch nie krank. Er hat weitergegeben, das, was er vom Vater nahm, nicht, was ihm die Leute aufzwängten. Und so lebt er immer ohne Zwang und ohne Gewalt. Dadurch war sein Leib immer gesund. Er hat nur aus der Wahrheit gelebt. Deshalb konnte er das Gute aus Gottes Hand nehmen und das Schlechte genauso. So wie Hiob, der das Gute aus Gottes Hand nahm und das Schlechte genauso, der sich nicht widersetzte dem Übel, als es ihm geschah. Weil es traf zwar ein Gegenbedürfnis, aber es war nicht seins. Sein Bedürfnis, sein Hängen an Gott konnte ihm niemand nehmen. Jesus hat seinem Vater völlig in jedem negativen Umstand vertraut. Dadurch hat er keinen Widerstand gegen die Umstände entwickelt. Er hat sich ja innerlich empört gegen das Übel selbst, aber nie gegen eine Person oder nie gegen Gottes Führung. Er hat nicht gesagt, Vater, warum bringst du mich in diese Not hinein? Und er hat die Menschen, die um ihn herum waren, nicht verantwortlich gemacht für die Not, in der er hineinkam. Er war etliche Male in Todesgefahr, wo sie ihn rausbringen wollten, steinigen oder sonst wie töten. Und sein Vater hat ihn immer errettet bis zur Stunde, für die er gekommen war, wo das Böse endgültig aus ihm entfernt werden sollte. Lasst uns das verstehen. Dieses ist der zusammengefasste Prozess, warum Leiden so heilsam ist. Das Leid, die Widerstände, die wir erfahren, wenn wir uns ihnen entgegensetzen, dann ist es die sündige Natur, die sich dagegen sträubt. Dann beweisen wir dadurch, dass wir noch in der Lüge sind. Und ja, wir wissen alle, Christus kam von vornherein im Vater und hat sich immer an Vater gehalten und konnte dadurch die sündige Natur vollkommen überwinden. Das war Voraussetzung für uns zu erlösen. Wir kommen aber auf die Welt mit der sündigen Natur zuerst. Wir bekommen bei der Neugeburt die christliche, die neue, die von Christus. Aber die eine muss jetzt die Kontrolle übernehmen über die andere, das heißt die andere auslöschen, weil ich kann nie beide Motivationen gleichzeitig nutzen. Für jeden Aspekt meines Lebens benutze ich entweder das gute Auge oder das schlechte. Und wenn ich geübt bin, das Schlechte immer wegzutun und durch jede Not, in die ich komme, sehe ich, ich habe schon wieder falsch reagiert. Mein Irrtum hat mich schon wieder betrogen und mein Körper ist schon wieder in Leid geraten. Dann sage ich, okay, wo ist die Wurzel? Und dann wird geschnitten an der Wurzel. Gott kann unsere sündige Natur nicht überwinden. Nur wir können es, indem wir die Gnade Gottes annehmen. Indem ich Christi Vorbild sehe, so wie der Petrus es sagt. Schau, so hat er es gemacht, machst du auch. Es ist mein Handeln. In mein Herz kann Jesus nicht handeln. Niemand kann an meiner Stelle handeln. Sonst hätten wir keine Verantwortung. So, das Nehmen und das Geben ist nur mein. Aber wenn ich die Wahrheit erkenne, die er ist, die er mir gegeben hat durch sein Wort, durch das Gesetz, und ersetze sie, das heißt, ich ersetze die Wahrheit, ich ersetze die Lüge mit der Wahrheit, ich tue sie anstelle der, so übernimmt nach und nach, jedes Mal, wenn ich die Wahrheit erkenne, schneide ich natürlich die Lüge automatisch weg, weil ich kann nicht beides halten. Und je mehr ich die Wahrheit erkenne, deshalb sagt Jesus, wenn ihr in meinen Worten bleibt und diese Worte tut, so werdet ihr die Wahrheit erkennen. Dies ist ein Prozess, der vor sich geht, bis die Wahrheit völlig die Lüge demaskiert hat, überwunden hat. Und in diesem Prozess ist immer nur Leiden möglich, das uns zu sehen, weil auf der positiven Seite sehen wir es nicht, dass wir betrogen sind. Der Petrus musste gesichtet werden, damit er wieder sieht, was in seinem Herzen ist. Er musste unter Druck kommen. Die Jünger liefen alle weg, bis des Kreuzes Erlebnis sie hatten, nicht hatten, haben sie nicht verstanden, dass ihre Herzen böse sind. Sie haben nicht verstanden, dass etwas in ihnen da ist, eine sündige Natur, die muss entfernt werden und sie kann nur über das Leid endgültig entfernt werden. Weil das Leid wird zeigen von dem, von wo ich nehme. Wer ist meine Wahrheit? Wer ist meine Gerechtigkeit? Wer ist meine Sicherheit? In diesem Aspekt habe ich die drei alles. Ich habe sie schon mal erwähnt, aber ich möchte sie hier noch einmal, weil sie müssen uns durch unsere Leiden tragen. Schaut euch das Modell an. Das bin ich, das sind die bösen Menschen, das ist der Teufel, das ist die Gefahr auf Meer, auf Wasser, wo auch immer sie ist. Wo ist Gott im ganzen Bild? Gott ist um mich herum. Ja, er steuert auch die ganzen Umstände, aber er ist um mich herum und um dich herum, um jeden. Und jetzt will ein böser Mensch mir was antun. Und der Teufel möchte mich versuchen. Und das Meer will mich verschlingen im Sturm. Kann es das? Kann eines dieser Gefahren mich berühren? Sicherlich nicht. Erst wenn Gott sagt, aha, das kann ich durchlassen. Dem ist er gewachsen. Aber wenn er es durchlässt, dann kommt es nicht mehr von einem bösen Menschen. Ihr seht, der Pfeil ist nicht mehr schwarz. Der Pfeil ist rot. Es kommt von Gott. Also kann ich es als von Gott annehmen und sagen, okay, was soll ich tun? Auch das, als der Teufel gewollt hat, Petrus zu sichten, kam die Sichtung nicht vom Teufel. Sie kam, weil Gott sie erlaubt hat. Sie war notwendig, damit der Petrus erkennt sein Herz. Ohne Gottes Unterschrift wäre Satan nicht durchgekommen. Sicherlich wollte er den Petrus vernichten. Sicherlich wollte er, dass aus dem Petrus die böse Natur herauskommt, damit dann sie offensichtlich ist. Ja, sie kam heraus. Aber der Petrus konnte sie jetzt sehen. Und das ist das Gute an der Versuchung. Wir können sie sehen, den Irrtum in unserem Herzen. Es ist nicht die böse Tat, die wir getan haben, die das Problem ist, sondern der Ursprung der Tat. Ein junges Mädchen in einem Land hat mit 16 Jahren, obwohl sie sehr gläubig und streng religiös erzogen wurde, ihre Jungfrauschaft verloren, weil der Freund gedrängt hat. Und sie hat letztendlich nachgegeben. Und jetzt ist sie voller Leiden. Sie kann nicht mehr schlafen, weil sie meint, sie hat das Kostbarste, was sie hatte, verloren und ist jetzt nur noch für diesen Mann da. Sie denkt, sie muss jetzt diesen Mann heiraten, sie ist jetzt 17. Aber sie hat gemerkt, dass dieser Mann doch nicht all das hat, was sie auch sich wünscht in einer Ehe. Aber sie ist jetzt nicht mehr auf dem Markt zugänglich, weil sie ihre Jungfrauschaft verloren hat. Ja, es gibt noch Länder, wo diese Dinge beachtet werden. Hier bei uns ist das wahrscheinlich ein nicht mehr sagendes Problem. Aber jetzt, warum kann sie nicht schlafen? Warum ist sie in Not? Weil sie die Jungfrauschaft verloren hat? Weil sie beweint, ihre sündige Natur oder ihre sündige Tat mit ihren Folgen. Ist doch offensichtlich, sie beweint ihre sündige Tat mit den Folgen. Sie erkennt nicht die sündige Natur. Und so kann ich ihr sagen, Mädchen, freu dich. Ja, was du getan hast, zeigt, dass du in dir einen tieferen Irrtum hast, wie nur die Jungfrauschaft, dass du etwas in dir trägt, was dich verführt, nachzugeben, was dir die Kraft nimmt, zum Recht zu stehen, das ist deine sündige Natur, die musst du bekämpfen, nicht die sündige Tat. Jemand kann im Fleisch genauso jungfräulich in die Ehe gehen oder sein ganzes Leben jungfräulich bleiben, aber sie wird ihm nicht helfen, solange er eine sündige Natur hat. Wir müssen verstehen, die sündige Tat offenbart uns die sündige Natur und uns tut es leid um die sündige Natur, nicht um die Tat. David fiel in Sünde und er erkannte, dass es nicht die sündige Tat ist, die Gott stört, dass er Ehebruch gemacht hat und dass er den Uria getötet hat. Das war nicht im Psalm 51 das Problem Davids. Das Problem Davids war nicht die Vergebung. Das Problem Davids war, ich habe ein sündiges Herz. Das habe ich von Geburt an von meiner Mutter gekriegt und von meinem Vater sicherlich. Und dieses sündige Herz hat mich betrogen. Und ich würde dir ja gerne Opfer bringen, wenn die Opfer das wegtäten. Aber kein Opfer, kein Stier kann dafür herhalten, dass ich eine sündige Natur habe. Deshalb ruft er dort aus und sagt, schaffe in mir, Gott, ein neues Herz. Er hat verstanden, es ist die Selbstbetrachtung, die sündige Natur, die ihn quält. Die will er weghaben. Und die kann man nur durch Gottes Gnade wegkriegen. Auch Gott kann sie nicht weg. Er hat sie in Christus weggenommen und uns steht alles in Christus zur Verfügung, es aufzunehmen und umzusetzen und dann sind wir frei. Und der David hat es begonnen zu tun. Aber Gott hat ihn in viele, viele Schwierigkeiten hineinkommen lassen, damit er erkennt, hallo David, da ist noch etwas in dir, das dich verführt zur Volkszählung oder welche auch immer Verführung er hineinfiel. David ist durch Leiden vollkommen gemacht worden. Aber die Leiden kamen. Gott hat sie zugelassen, weil der David musste erkennen, sein Herz ist sein Problem. Seine Sicht der Dinge ist sein Problem. Nicht der Teufel, nicht die bösen Menschen, nicht die Umstände, sondern nur mein Herz. Genauso ist es in den Gefahren, in die wir hineinkommen. Gott hat sie alle unter Kontrolle, ob es eine Sintflut ist, ein Erdbeben, eine Hungersnot, wo auch immer wir hineinkommen. Sie kommt nicht über uns ohne Gottes Zulassen. Also kommt sie nicht von dem Teufel, sondern sie kommt von Gott zu uns. Es ist ja erstaunlich, der Hiob hatte dieses Bewusstsein. Er hat gesagt, haben wir das Gute von Gott empfangen, meine liebe Frau, sollen wir das Böse nicht auch? Er wusste, dass alles, was ihn herankam, nur von Gott kommen konnte. Das ist so ein grundlegendes Konzept, das wir verstehen müssen, sonst können wir im Leid nicht überwinden. Alles kommt von Gott. Er muss es zulassen, er muss einverstanden sein und er lässt es nur zu, weil es gebunden ist in das zweite alles, nämlich, dass es mir zum Besten dient. Davids Sünden, so schlimm sie auch waren und Gott hat sie zugelassen, waren ihm zum Guten. Gott hat sie alle zum Guten genutzt. Alle unsere Fehler, ob wir diese Sünde tun oder jene Sünde tun oder eine andere tun, Gott gibt uns immer als Folge nur das, was uns zum Besten dient. Nie etwas, was uns nicht zum Guten dient. Jede Strafmaßnahme sozusagen, jede Erziehungsmaßnahme aus Hebräer 12, die Gott an uns anwendet aufgrund unserer Fehler, ist nicht eine Strafe, eine Qual, sondern uns zum Besten. Und das wird er im Endgericht zeigen und beweisen. Alle Konsequenzen derer Dinge, die Gott zugelassen hat, in unser Leben zu kommen, und wir haben die falsche Tat getan, wir haben die falsche Entscheidung aus unserem Ich getroffen, die Konsequenz dafür nutzt Gott immer zum Guten. Deshalb ist auch der Krebs oder alle Krankheiten, die auf uns zukommen, letztendlich uns zum Besten. Sie offenbaren, dass in uns selbst irgendwo hinten drin ein Betrug ist, den wir doch so wohl sehen sollen und entfernen. Und das dritte, alles ist nie zu schwer. Jede Anfechtung, die Gott an uns heranlässt, die von ihm kommt, zu unserem Besten, wird nie zu schwer für uns sein. Damit können wir durch jede Anfechtung durchgehen, oder nicht? Damit können wir frei sein von allem, was schadet. Das Gericht oder die endgültige Entscheidung. Ich möchte nicht vorbeigehen an diesem Bibeltext, der sagt, denn es ist Zeit, dass das Gericht am Haus Gottes anfängt. Wenn aber zuerst an uns, wer wird das Ende derer sein? Wo wird das Ende derer sein, die vom dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Jesus sagt das Gleichnis von dem Haus, das auf Felsen gebaut ist, und von dem Haus, das auf Sand gebaut ist. Dieses Haus, das auf Sand gebaut ist, wird im Sturm weggenommen, und das Haus, das auf den Felsen gebaut ist, ist sogar ein Leuchtturm und es kann nicht weggenommen werden. So, von welchem Gericht spricht Petrus, dass es zunächst am Hause Gottes beginnt? Es ist der Sturm, der auf uns zukommt. Es ist die Stunde der Versuchung, die über jeden kommen wird auf dieser Welt, die ein Aussortieren, ein Sichten. Es ist das Gericht, das von dem Johannes der Täufer spricht, der sagt, Jesus hat schon seine Wurfschaufel in der Hand und den Besen um seine Tenne, das heißt, seinen Raum zu fegen. Das ist das Gericht. Das ist ein Vollstreckungsgericht in dem Sinne, dass es eine endgültige Entscheidung gibt. Dieser Prozess steht uns bevor. Wir werden durch eine schwierige Zeit kommen. Die schwierige Zeit soll nur hervorheben und bringen, wer ist nun rein und heilig und wer nicht. Wer ist nun rein und völlig heilig? Das ist kommt in dieser letzten Stunde hervor. Da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Und dieses Gericht ist beschrieben in Hesekiel 9 mit dem Mann, der geht und versiegelt. Es sind die 144.000, die davor oder während dieses Prozesses versiegelt werden. Weil sie müssen stehen durch eine Zeit, wo es sagt, wo der Gerechte kaum besteht. Wo soll dann der Sünder bleiben? Diese Prüfung, dieser Sturm, der angekündigt wurde von Jesus in der Bergpredigt, er ist vor der Tür. Er wird sichten. Er wird enden mit der Aussage Jesus in Offenbarung 22, wer hinfort böse ist, so bisher böse ist, soll auch hinfort böse sein. Und wer gut ist, soll auch hinfort gut sein. Wer gerecht ist, soll weiterhin gerecht sein. Und wer ungerecht, soll weiterhin ungerecht sein. Dieses ist das Endgültige. Wenn Jesus das sagt, dann hat jeder Mensch auf dieser Erde seine endgültige Entscheidung getroffen. Und dann ist das Gericht gefallen. Die endgültige Vollstreckung kommt später, aber dann folgt der Zorn Gottes in den 7 Plagen. Und diese 7 Plagen werden beweisen, dass die einen, die endgültig sich gegen Gott entschieden haben, so bleiben werden und die, die sich für Gott entschieden haben und versiegelt sind, die 144.000, werden in Gott bleiben. Ja, es wird eine nicht leichte Zeit sein, aber so wie Hiob halten sie sich fest, so wie Christus halten sie sich fest an seinen Vater, auch wenn er ihnen als Feind erscheint, als zorniger Gott gegenüber die Sünde. Aber er findet keine Sünde mehr in ihnen, weil die sündige Natur auch existent ist nicht mehr vorhanden und so wird sie letztendlich als inexistent deklariert. in den 144.000. Gott hat sich diese Zahl ausgesucht, wird bewiesen, dass durch die Gnade Gottes, durch den Ersatz der sündigen Natur mit der göttlichen von Jesus Christus, es als Mensch möglich ist, der einst geboren wurde, mit dieser Natur völlig frei zu werden und Gott zu vertrauen in den schwierigsten Umständen. Und wenn wir Gott vertrauen werden in den schwierigsten Umständen, dann wird sich beweisen, dass die sündige Natur nicht mehr in uns existiert. Dann wird kein Widerstand mehr in uns hochkommen. Wir werden nicht mehr unter Zwang sein. Wir werden in der Zeit der Trübsal, der sieben Plagen, auch wenn wir unter großer geistiger Not sein werden, sind wir dennoch unter den Freien. Es wird sich kein Widerstand und kein Zwang in uns erzeigen. Unser Geist und unser Körper wird gesund bleiben. So, jetzt ist die Zeit, dass wir das tun, was hier in Kapitel 4, Vers 1 geschrieben steht, dass wer sich wappnet und den Gott durch viele Prüfungen führt, der kann sich jetzt Schritt für Schritt entscheiden, nämlich jeden Tag die sündige Natur wegtun und ersetzen mit der göttlichen, bis eines Tages Gott bei jeder Prüfung, bei jedem Leid, bei jeder Anfechtung kommt aus uns nie mehr das sündige Natur hervor, sondern nur noch seine Christi-Natur, die er uns vererbt hat durch den Heiligen Geist, die unsere sein werden muss oder die unsere sein ja, werden muss. So, um Christi willen leiden, wäre vielleicht ein besserer Titel gewesen. Um der Gerechtigkeit willen müssen wir leiden, weil die sündige Natur sonst nie entfernt werden kann. Und da diese sündige Natur so viel Leid gebracht hat auf diese Welt, wird niemand mehr auf sie reinfallen in alle Ewigkeit. Weil es wird nie mehr jemand aufkommen und sagen, ich weiß einen besseren Weg. Und ich kann aus Geschöpf Schöpfer werden. Das wird sich nie mehr wiederholen. Das ist für jeden, für alle Zeiten so eingeprägt. Und auch für die, die noch geschaffen werden, die Welten danach, werden in uns, den Erlösten, und unserem Heiland und seinen Malen wissen. Und Sie können sich ja vielleicht die Geschichte in einem Museum anschauen, was es bedeutet, zu denken. Ein Geschöpf kann ein Schöpfer sein. Was es bedeutet, zu denken, dass man besser weiß wie er. Die Leiden dieser Welt werden so schlimm sein, dass wir die sündige Natur mit allem, was sie ist, hassen wie die Pest. Niemand wird auf sie reinfallen wollen, auch wenn sie mit dem Guten kommt, auch wenn sie so scheint, dass sie so noble Interessen hat. Die sündige Natur ist ein Übel. Und sie gehört ans Kreuz, sie gehört in den Tod. Möge es in einem jeden von uns geschehen. Amen.